Herzlich willkommen bei wordpod.de, mein Name ist Chris und hier sind wir wieder mit der Folge 5 unseres Podcasts, unserer kleinen Trickkiste für Content Creator in den Bereichen Podcasts und WordPress. Ja, worum geht's heute? Heute, nachdem wir in den vorigen Folgen bereits über verschiedene Mikrofone gesprochen haben, darüber, wie man Remote-Interviews am besten aufnimmt und umsetzt und auch welche Gedanken man sich inhaltlich machen sollte, soll es heute um die Akustik gehen. Ja, die Akustik. Was bedeutet das? Ja, wie klingt das Ganze? Wie klingt unsere Aufnahme? Die meisten von euch werden, wie wir auch, wahrscheinlich kein professionelles Tonstudio zur Verfügung haben, um euren Podcast aufzunehmen. Ja, und deswegen müssen wir eben versuchen, dort, wo auch immer wir aufnehmen, ob es jetzt im Schlafzimmer ist, in einem Büro oder sonst wo, dass wir einfach die bestmögliche Tonqualität bekommen. Und das hat eben zum einen mit der Technik zu tun, mit Mikrofonen und so weiter, aber eben nicht nur, sondern eben gerade die Akustik eines Raumes, unseres Aufnahmeraumes, hat einen großen Einfluss auf die Sprachverständlichkeit und damit auch die Qualität, die rüberkommt sozusagen in der Aufnahme. Ja, wir wollen versuchen natürlich so wenig wie möglich Raumhall auf unseren Aufnahmen zu haben und dazu folgen jetzt gleich ein paar Tipps. Im Anschluss gibt es dann ein Interview von Matthias mit dem WordPress-Experten Johannes Meierhofer und die beiden gehen mal so richtig ins Detail, richtig in die Tiefe und das wird für WordPress-Anfänger wie auch Fortgeschrittene und Profis, glaube ich, eine ganz interessante Sache sein, dieses Interview. Gut, fangen wir also an mit den Akustiktipps. Ja, eine Sache sollte man auf jeden Fall beachten bei den Sprachaufnahmen. Man sollte möglichst nah am Mikrofon dran sein, denn je näher man am Mikrofon ist, desto größer wird der Direktschallanteil, also desto direkter wird unsere Stimme aufgenommen und desto weniger wird der Raum, der uns umgibt, aufgenommen. Ich kann es euch mal ganz einfach veranschaulichen. Ich werde mich mal jetzt vom Mikrofon ein bisschen wegbewegen und ihr werdet dann merken, dass ihr dann mehr vom Raum hören werdet. So, jetzt bin ich ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Dann hört ihr schon, dass ich in einem Raum bin. Ihr könnt euch vielleicht sogar vorstellen, wie groß dieser Raum ungefähr ist. So eine mittlere Größe, 16 Quadratmeter oder sowas. Diese Dinge, die hört man eigentlich unterbewusst in der Regel schon bei Aufnahmen raus, auch wenn man jetzt meistens natürlich nicht direkt das so identifizieren würde. Ja, und deswegen habt ihr jetzt eben gesehen, dass es wichtig ist, dass man relativ nah am Mikro spricht. Wenn man zu nah ist, ich komme jetzt mal ganz nahe, dann merkt ihr, dass es sehr, ja, sehr präsent wird und das ist dann, fühlt sich dann so ungefähr an, wie wenn ich in eurem Ohr sitze, wenn ihr Kopfhörer hört und das ist dann ein bisschen zu viel. Das nennt man den Nahbesprechungseffekt. Das heißt, wenn wir so eine Handbreite ungefähr Abstand halten können, dann ist das eigentlich ideal. So, wenn ihr jetzt in einem leeren Raum sitzt, dann wird der sehr hallig sein, ja. Und zusammenfassend gesprochen kann man sagen, dass je glatter die Oberflächen sind und je paralleler, desto mehr wird es dann hallig und desto unangenehmer klingt dann das Ganze. Das heißt, wenn ihr beispielsweise in so einem Glaskasten ein Büro oder sowas aufnehmt, wo die ganze Wand aus Glas besteht, dann wird das sehr unangenehm klingen. Das wird dann so einen aquariumsmäßigen Klang haben und das sollte man natürlich vermeiden. Also auch große Spiegel oder ja, solche Geschichten sind sehr glatt und dadurch, da wird eben viel Schall reflektiert und dadurch gibt es dann eben einen größeren Raumklang. Ja, und was da Abhilfe schafft, ist eben möglichst viele Dinge im Raum zu haben, viele Objekte, ja, beispielsweise Möbelstücke oder auch Kissen, Matratzen, deswegen bietet sich eben Schlafzimmer oft an, ja, lauter schwere, weiche Dinge, die den Schall absorbieren, die dann also sozusagen den Klang so in sich aufnehmen, anstatt ihn zu reflektieren und dadurch wird dann der Raum eben nicht so hallen. Wenn ich zum Beispiel in einem Raum aufnehme, wo sich ein Kleiderschrank befindet, dann öffne ich zum Beispiel die Türen. Und das nimmt mir dann eben auch wieder ein bisschen Hall weg. Wenn ihr, ja, keine Ahnung, eine Kommode habt, Schubladen auf. Je unebener die Oberfläche ist, desto besser. Habt ihr irgendwelche Kartons oder Koffer oder Kissen, irgendwie so Zeug, packt das alles in das Zimmer rein. Je mehr, desto besser und desto trockener wird dann eure Aufnahme auch werden. Ich habe jetzt hier schon den Raum, in dem ich bin, das ist ein Schlafzimmer jetzt im Moment, schon ein bisschen so dahingehend präpariert. Und ich werde jetzt mal alles weiche entfernen und dann könnt ihr mal hören, wie der Raum klingt, ja, wenn er eben nicht bearbeitet ist, sozusagen. Am besten setzt ihr dazu einen Kopfhörer auf, da kann man es nämlich am besten hören. So, ich mache jetzt mal hier Schubladen zu. So, und jetzt habe ich eben die Schranktüren zugemacht und ihr hört wahrscheinlich schon, dass das Ganze ein bisschen mehr hallt. Und insbesondere, wenn ich eine Pause mache, ja, dann hört ihr, wie das Ganze ausklingt. Ja, und man hört den Raum dann einfach zu sehr. Auch wenn ihr Vorhänge habt an den Fenstern, macht die unbedingt zu, denn auch die absorbieren dann wieder eben Schall, denn Glasscheiben, Fensterscheiben sind glatt und die reflektieren dann viel. Ja, ich hoffe, ihr habt den Unterschied gehört. Ich werde dann jetzt mal wieder zur optimierten Version übergehen. So, ja, und jetzt ist hier wieder optimiert. Die Schranktüren sind offen, die Schubladen sind offen und das Ganze ist wieder trockener. Na? Also ich mache jetzt auch mal die Pausen, die ich vorher gemacht habe. Und ihr hört mit Kopfhörer auf jeden Fall, dass da weniger Nachhall ist. So, was es auch noch gibt, was man sich kaufen kann, ist ein sogenannter Mic Screen. Das ist wie so ein halbrundes Teil, das man hinters Mikrofon packt, wo dann Schaumstoffabsorbermaterial innen dran ist. Ja, und das hilft dann eben auch, um den Raumhall zu reduzieren. Aber man kann beispielsweise sich auch einfach, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, ich habe mein Mikrofon einfach vor einen Kleiderständer gestellt. Ja, und das hat dann einen ähnlichen Effekt. So, und dann gibt es noch einen Tipp, der ist vielleicht ein bisschen crazy, aber wenn ihr zum Beispiel in einer ganz ruhigen Gegend wohnt, könnt ihr auch ganz viel am Raumhall ändern, indem ihr einfach die Fenster aufmacht. Denn dann kann der Schall sozusagen entfliehen aus den Fenstern und wird dann nicht zurückgeworfen zu eurem Mikrofon. Und das werde ich euch jetzt auch mal demonstrieren. Bei mir wird es jetzt wahrscheinlich das Problem sein, dass ich da draußen vorm Fenster eine Baustelle habe. Das heißt, das ist natürlich dann ein Nachteil. Das muss man abwägen. Wenn es sehr laut ist, macht es natürlich keinen Sinn. Aber wenn es ruhig ist, dann kann es durchaus Abhilfe schaffen. So, jetzt habe ich gerade die Fenster aufgemacht. Ihr hört dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die Geräusche von außen. Und jetzt mache ich die Fenster gleich nochmal zu, damit ihr dann den Vergleich hören könnt. Ja, das Fenster ist jetzt zu, Vorhang ist offen und man merkt vielleicht, wie es ein bisschen halliger wird. Also, das ist nur eine ganz spezielle Möglichkeit, würde ich mal sagen, mit der man den Raumhall reduzieren kann. Besser ist, zumindest wenn man es draußen nicht so ganz kontrolliert hat und wenn es nicht ganz ruhig ist draußen, dann ist besser, zumindest die Vorhänge zuzumachen, was ich jetzt mal machen werde. So, das waren jetzt unsere DIY-Tipps, um den Raumklang zu verbessern und den Raumhall zu reduzieren. Ihr könnt gerne mal bei euch zu Hause rumprobieren und schauen, was ihr so erreichen könnt. Aber ich finde, man kann da schon einiges machen. Und natürlich könnt ihr euch einfach auch so einen Mic-Screen kaufen. Da gibt es dann auch Affiliate-Links in der Beschreibung der Podcast-Folge drin, falls es euch interessiert. Ja, und weiter geht's jetzt mit dem WordPress Geek Talk mit Matthias und Johannes Meierhofer. Viel Spaß!
Genau, also heute bei uns im Interview ist Johannes, WordPress-Experte und auch Fotograf. Du kommst, glaube ich, aus München, ne? Und du kannst ja mal einfach mal ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst und auch vielleicht, wie du bei WordPress gelandet bist. Das würde mich auch mal interessieren. Genau, hallo Johannes.
Gern, servus oder moin, wie man hier sagt. Danke für die Einladung, lieber Matthias, dass ich hier zu Gast sein darf. Wie du gesagt hast, genau, ich komme aus Bayern, aus München, um genau zu sein. Mich hat es vor circa 2 Jahren nach Hamburg getrieben und zwar auch durch meinen Job. Also ich mache WordPress-Beratung, helfe meinen KundInnen dabei, das System zu verstehen. Das fängt an bei der ganz einfachen Anwendung, Konfiguration, was sind Permalinks, wie stelle ich die ein, bis hin zu Seiten anlegen, Blogbeiträge erstellen. Und dann im fortgeschrittenen Modus eben natürlich auch Plugins, Absicherung mit HT-Access und so weiter.
Ich habe ja auch gesehen, du gibst ja auch Vorträge im Bereich WordPress. Also, aber das machst du dann auch jetzt gerade wahrscheinlich per Zoom, ne? In der Zeiten der Pandemie. Oder wie funktioniert das gerade bei dir?
Genau, also bei den Vorträgen ist es so, die habe ich davor gerne live gemacht. Das ist jetzt nicht so ganz gefragt natürlich, weil wie du sagst, Pandemie. Genau, mache ich jetzt über Zoom. Aber im Moment sind die Seminare und Workshops sehr viel gefragter, weil man das eben, dafür ist Zoom quasi prädestiniert oder Teams, was auch immer der Kunde halt dann hat. Man kann einfach seinen Bildschirm teilen. Ich kann aus Hamburg quasi überall den Menschen helfen. Und da war, muss man auch mal ehrlicherweise sagen, die Pandemie ein Vorantreiber für diese Digitalisierung, weil mein Kundenstamm an Beratungskunden ist tatsächlich gestiegen. Und das ist ja auch mal schön, was man mal Schönes über die Pandemie sagen kann.
Ja, klar. Aber bei deinen Kunden, so, was sind da so die größten Herausforderungen, was so das Thema WordPress angeht? Also kannst du das so pauschal sagen? Welche Fragen gibt es halt immer? Also, hat man ja manchmal, dass man halt immer wieder dieselbe Schallplatte auflegen muss oder das.
Ja, das ist tatsächlich ganz verschieden. Also ich hab den BJV zum Beispiel, den Bayerischen Journalistenverband als Kunden. Da ist die Bandbreite, und da nehmen eben Journalisten teil, die ja alle auch aus Bayern kommen. Und da ist die Bandbreite an Fragen sehr, sehr groß. Ne, da ist von zum ersten Mal von Internet gehört bis hin zu, ich will eigentlich nur ein Theme selbst gestalten. Und bei meinen Einzelkundinnen ist es auch ganz verschieden. Manche wollen einfach auch komplett von vorn anfangen. Manche sagen, naja, ich will eigentlich nur lernen, wie ich meine WordPress-Seite absichere oder wie ich Plugins mache und so. Das ist wirklich komischerweise oder schöner, tollerweise komplett und durch die Bank alles dabei.
Und wo du gerade Plugins ansprichst, was sind so deine Top 5 Plugins, die du den Leuten mal empfehlen könntest? Also was verwendest du immer?
Ja, vielleicht ein paar, die nicht ganz so verbreitet sind. Ich bin zum Beispiel Fan von TablePress. Mhm. Das ist ein wunderbares kleines Plugin, um Tabellen zu erstellen. Ich mag den Max Buttons. Auch ein schönes Plugin, um schöne Buttons zu gestalten und die in WordPress einzubinden. Ich mag das ganz einfache Plugin Page Links To. Da kann man nämlich Seiten anlegen, die dann quasi aus dem WordPress eigenen System woanders hin verlinken. Das macht Sinn, wenn du mehrere Webseiten hast und nicht das Impressum 10-mal schreiben willst oder wegen Duplicate Content nicht 10-mal benutzen willst, verlinkt man einfach auf das Impressum auf der Hauptseite. Also Hauptdomain, man kann verschiedene Domains eben dann zu einem Impressum verlinken. Und ShareADraft mag ich auch. Das ist toll, wenn du einen Blogbeitrag schreibst und jemand nochmal drauf schauen lassen willst, da wird ein Link generiert aus einem Entwurf, den man einfach nur einer Person gibt. Der kann auch ablaufen nach was auch immer man einstellt, 3 Stunden zum Beispiel. Und dann kann die Person den Link 3 Stunden lang anschauen und Feedback geben, bevor der wirklich öffentlich wird.
Mhm. Also das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Also wirklich kannte ich eigentlich fast alle nicht. Also TablePress nutze ich halt selber auch. Also das finde ich, gerade Tabellen, das ist ja schon so eine Herausforderung, das im Web halt darzustellen. Also als gerade wenn man jetzt irgendwie eine Tabelle hat mit im wissenschaftlichen Bereich 10 Spalten oder so, das ist natürlich immer eine Katastrophe. Ne? Wie stellt man das dar? Aber selbst das kriegt man ja auch mit TablePress halt irgendwie hin. Ne? Ja, ist auf jeden Fall. Ja, danke auf jeden Fall für die Tipps. Die Links packen wir auf jeden Fall auch nochmal unten in die Beschreibung rein, dass da jeder mal nachgucken kann und ja, das vielleicht auch mal ausprobieren kann.
Einer fällt mir noch ein, und zwar Content Blocks. Also ich bin gegenüber vielen anderen WordPress-Leuten totaler Fan von Gutenberg. Und das Plugin Content Blocks erstellt einfach eine ganze Menge an Blöcken, die man dann immer wieder verwenden kann. Und das nutze ich sehr intensiv.
Ja, okay. Also gerade bei Gutenberg, also ich gehöre auch zu den Leuten, die da nicht so gut mit klarkommen. Also ich stelle eigentlich meine Seite nicht immer auf den Classic-Editor um und bastel halt gerne dann auch mit Custom Fields oder mit diesem Advanced Custom Fields meine Felder halt da rein, weil ich weiß nicht, also Gutenberg ist für mich halt immer noch zu ruckelig. Also ich komme damit eigentlich überhaupt nicht zurecht. Also gerade das auch diese neue Implementierung der Widgets seit der Version 5.8 finde ich halt schwierig zu nutzen. Also das, und ich merke das halt auch bei meinen Kunden. Ne? Die haben direkt nach dem Update angerufen, was ist los mit den Widgets? Ist alles kaputt? Also weil es sieht einfach nicht ausgereift aus, finde ich, das so als Anwender. Ne? Und man merkt das ja auch, was für ein Feedback man bekommt von Anwendern, die jetzt keine Programmierer sind. Ne? Die können halt einen Text da einstellen, aber das ist halt schade, dass es halt nicht so intuitiv ist, wie es eigentlich sein sollte. Ne? Also so, es wird ja halt immer so verkauft, finde ich. Das ist halt jetzt so der Top-Editor. Aber ich glaube, wenn das halt irgendwann mal so sein wird, wie es halt geplant war, dann ist es wahrscheinlich ein tolles Tool. Aber ich glaube, davon sind wir noch so ein paar Jahre entfernt. Ist halt so meine Meinung dazu.
Ja, ich sag mal ketzerisch, ich glaube, das liegt daran, dass die Leute, die jetzt da so ein bisschen eher schimpfen, halt eher an Sachen gewöhnt sind und das Schlimme ist, dass sich halt Sachen ziemlich radikal geändert haben. Ja. Ich merke das bei meinen Kundinnen, die schon mit dem Classic Editor gearbeitet haben und dann umgestellt wurden durch ein Update. Die sagen auch, was ist denn das für ein Blödsinn? Und die aber jetzt einsteigen, also die Neukundinnen und die über diese Seminare kommen, die tun sich viel leichter, weil die sagen, es ist ja total cool, ich kann dir ein Bild neben einen Text schreiben zum Beispiel und in YouTube automatisch wird ein Blog erstellt von einem YouTube-Video und Instagram, also was auch immer, diese Integration, da sind die total begeistert und die User, die das Alte kennen, die schimpfen eher. Ganz witzig, ja. Finde ich.
Ja, also manchmal, mich nervt es halt auch immer, das sieht man ja schon so ein bisschen auch in den Bewertungen, ne, dass viele Leute dieses Plugin ja total runter machen. Also da würde ich mich jetzt auch nicht zuzählen. Ne. Ich finde ja Innovationen auch oder Änderungen sind halt immer super und auch cool, auch wenn man es radikal macht. Nur muss es halt auch trotzdem auch intuitiv halt bleiben. Ne. Und ich beschäftige mich halt schon sehr intensiv mit WordPress und komme trotzdem halt, tue mich da jetzt schon sehr, sehr schwer mit dem Gutenberg-Editor. Ne. Ich versuche es halt immer wieder und dann sitze ich meistens davor und meistens dauert das dann nicht so lange, bis ich dann wieder in ein anderes System halt wechsle. Ne. Das finde ich halt sehr schade, ne, weil ich glaube, dieser Editor hat halt schon Potenzial und die Ansätze, es gibt da wirklich super gute Ansätze. Aber da fehlt mir manchmal noch so ein bisschen so, dass dieser letzte Kniff, dass man sagt, ey, das funktioniert halt mega toll und ist halt sehr einfach zu bedienen, ne? Das, was ja eigentlich auch die Idee dahinter sein soll.
Der ist ja, glaube ich, auch noch nicht so ganz fertig, ne? Man merkt, die entwickeln da immer weiter dran. Aber ich habe jetzt letztens gelesen, dass da kommt man nicht mehr drum rum. Das gesamte System wird auf Gutenberg umwechseln. Und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich kann es mir vorstellen, dass dadurch halt auch Frontend-Editing vorangetrieben wird.
Ja, ich meine, das wäre natürlich auch eine tolle Möglichkeit, ne? Also wenn man so, wie es ja auch zum Beispiel in Divi, in diesem Page-Builder, funktioniert das ja relativ gut. Auch wenn es natürlich ein bisschen übertrieben ist vom Code halt, ne? Also ich nutze halt Divi sehr gerne. Also ich finde, man kommt damit, das habe ich auch schon in einem anderen Interview oder in einem anderen Podcast bei uns mal gesagt, dass man da sehr schnell zu sehr guten Ergebnissen kommt. Ne? Gerade wenn man jetzt mal nur eine Landingpage braucht, die man halt irgendwie 2 oder 3 Wochen braucht und danach wieder abstellen kann. Also da hat man halt innerhalb von einer halben Stunde hat man da eine super Seite. Ne? So schnell bin ich dann, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mich noch nicht so intensiv mit Gutenberg auseinandergesetzt habe. Aber mit Divi, das hat halt auch die Einarbeitung hat vielleicht einen halben Tag gedauert und da ging das halt ruckzuck. Ne? Und diesen Moment hatte ich jetzt irgendwie mit Gutenberg noch nicht. Ne? Dass ich da gedacht habe, wow, das ist ja super, alles andere brauche ich nicht mehr.
Na gut, der ist natürlich noch mal ein ganz anderes Level, der Divi. Da brauchst du ja den Gutenberg ja sowieso nicht.
Genau. Es ist ja quasi so ein System im System. Also wie jetzt auch viele andere Page-Builder kann man natürlich auch drüber diskutieren, ob das notwendig ist. Aber ich finde, das ist halt schon sehr gut gemacht. Und da merke ich halt auch, dass viele Leute da auch gut damit zurechtkommen. Am Anfang gibt es auch immer, klar, Startschwierigkeiten wie mit allen Systemen, aber wenn jemand da wirklich schon mal mit gearbeitet hat, dann sagen halt viele Leute, hey, das ist halt einfach sehr einfach zu handeln und da kommen wir mit zurecht. Ne? Das ist einfach klick, klack und man hat halt irgendwie auch einen schönen Button oder eine Box oder einen Slider oder was auch immer, ne? was für Spielereien man dann da jetzt irgendwie einsetzen möchte. Klar, manchmal sind die Effekte ein bisschen zu übertrieben, finde ich. Also man kann damit ja sehr viele Animationen noch nutzen, dass die Bilder da so reinflattern oder sowas. Also das finde ich da manchmal auch schon so ein bisschen hinderlich, ne? Gerade was jetzt so die Ladezeit der Seite angeht. Und auf mobilen Geräten macht das natürlich auch immer wenig Sinn, ne? dass man da jetzt so viele Effekte dann da einbaut.
Ich bin da auch nicht so Fan von Effekten. Also eins der Themen, die ich auch super wichtig und spannend finde, ist da digitale Barrierefreiheit.
Ja.
Und da sind ja diese Effekte und auch Slider zum Beispiel, finde ich ganz persönlich ganz furchtbar, aber auch oft zu dem Thema hingedacht, dass die Seite ja möglichst barrierearm sein soll. Das ist sie halt nicht mehr, wenn Slider da ist. Und da versuche ich schon drauf zu achten und das auch weiterzugeben in meinen Kursen.
Ja, also gerade Slider, ne? Ich finde, der Content ist halt sehr schwer lesbar. Ne? Und viele, die sliden dann ja auch einfach so schnell, dass Also ich werde da schon richtig nervös. Also wenn ich so eine Seite sehe und dann irgendwie alles hin und her bewegt, dann hast du unten am besten noch irgendwie einen Text, der dann so reinflattert und dann wieder weg ist. Also so kann man ja keinen Text lesen. Ne? Und es geht ja eigentlich auch um Inhalte, die man halt damit verbreiten möchte mit einer Website. Und ich will ja jetzt nicht irgendwie zeigen, wie toll ich einen Effekt nutzen kann. Ne? Das vergessen
ja
halt
viele Leute. Ja, voll bei dir, ja. Und auch, und das genau kann ich 1:1 genauso unterschreiben.
Ja, und auch gerade so dieser Blick auf mobile Seiten. Ne? Also 80-90% der Leute, die ich kenne, beurteilen eine Seite immer, wenn sie die erstellen, nach der Desktop-Version. Ne? Also kein Mensch guckt halt jetzt irgendwie auf die mobile Version. Also im Nachhinein guckt man natürlich immer, oh, das sind so viele Fehler. Aber dass man vielleicht mal drüber nachdenkt und auch die ganzen Ideen halt eher anhand eines mobilen Layouts planen, ne? Weil danach funktioniert ja alles auf dem Desktop auch super. Also das, also wenn man aus der anderen Ecke halt kommt, ne? Aber davon irgendwie kommt ja so richtig klar, ne? Und ich versuche das halt auch mal den Leuten zu sagen. Bitte plant das halt eher von der anderen Seite. Guckt, dass die mobile Version gut funktioniert.
Ja, finde ich auch sinnvoll, Mobile First.
Aber das, aber das wird ja wahrscheinlich auch irgendwie ein Großteil sein, auch in deinen Kursen, oder dass du das dann da die Leute auch so ein bisschen berätst.
Also in den Kursen ist es meistens so ein Tagesseminar, wo man, die sind ziemlich intensiv, weil die halt die Bandbreite vom vorhin angesprochenen Permalink bis hin zu dem, wie finde ich mein Team, so die Themen eigentlich fast alle abdeckt und zumindest anschneidet, damit die danach halt wissen, was geht überhaupt, wo kann ich was machen. Und da zeige ich dann anhand von dem Design, wie heißt der jetzt gleich nochmal, der Customizer, den zeige ich den Leuten und da auch immer diese Funktion, dass man ja in der Vorschau schon die mobile Version zumindest mal so sich vorstellen kann, wie die denn aussieht. Und sagt denen immer, guckt sie am Handy an, weil genau wie du auch sagst, mindestens die Hälfte der Zugriffe wird auch später übers Tablet oder Handy kommen. Und da sind die immer ganz froh über über diese Vorschau schon, ne? Dass man es im Customizer schon mal vorschaumäßig anzeigen lässt.
Und auch branchenunabhängig. Ne? Also viele Leute sagen ja, unsere Kunden kommen halt, die haben halt noch einen Desktop-Rechner. Halt, ne? Aber das häufig, da frage ich mich ja, woher weißt du das dann halt? Ne? Das ist so. Selbst wenn du dann wie mal über Analytics oder so mal guckst, ist das eigentlich immer genau umgekehrt. Ne? Das ist schon irgendwie witzig. Und klar, ich meine, die Leute haben halt auch meistens halt keinen Rechner mehr zu Hause oder sowas. Ne? Also meine Eltern zum Beispiel auch, die gucken jetzt eigentlich eher auf dem Tablet halt ihre Sachen halt an. Ne? Die wollen jetzt nicht immer erstmal einen Rechner hochfahren und dann hier kommt wieder eine Warnung, Windows 10 ist nicht aktuell oder
ja, genau,
das,
ja.
So der Klassiker. Und mit dem Tablet, da drückst du halt drauf und zack, schon ist es da. Ne? Also das, dann,
ja, genau. Meine Mutter auch, die hat jetzt auch ein Smartphone bekommen von uns Kindern. Und ist da auch total begeistert und nutzt es auch voll intensiv. Kann da alles mitmachen. Ich meine, es ist ja auch im Prinzip einfacher zu bedienen als ein PC.
Ja, ja, klar. Also das ist ja schon viel komfortabler. Ne? Du kannst dich halt aufs Sofa setzen oder in deinen Sessel und dann halt irgendwie die alles ganz bequem halt anschauen. Ja, aber zu diesem Bayerischen Journalistenverband, das ist wahrscheinlich dann auch eher eine größere Sache, ne? Wenn du da jetzt irgendwie so Grundlagen-Workshops gibst, kann ich mir vorstellen, dass da auch sehr viele unterschiedliche Leute dabei sind, die eigentlich sehr wenig mit dem Computer zu tun haben, oder?
Es ist verschieden. Also das sind ja Journalisten und JournalistInnen dann, die schon eine gewisse Affinität haben zu modernen Themen und zum Netz natürlich, sonst wären sie keine Journalisten geworden. Aber die Bandbreite ist da. Aber das ist bei allen Seminaren. Ich habe auch bei der VHS unterrichtet und bei der Makromedia Akademie in München noch. Und bei der Media Design Hochschule alle immer diese Kurse, wo mehr als drei Leute zusammenkommen. Da hast du immer eine riesen Bandbreite an Vorwissen oder auch an Fähigkeiten. Und ich finde es aber spannend, das dann zusammenzubringen, ja, weil man muss ja dann auch doch alle mitnehmen irgendwie, damit die einen sich nicht zu sehr langweilen und die anderen nicht überfordert sind. Und das finde ich immer spannend, weil da habe ich an der VHS, bin ich da durch die harte Schule gegangen. das war noch krasser an Bandbreite und Vorwissen.
Aber gerade an der VHS, ich finde, die haben halt wirklich sehr, sehr gute Kurse. Ne? Also das ist natürlich vom Niveau her manchmal total unterschiedlich. Hängt natürlich immer von den Leuten ab, die den Kurs halt anbieten. Aber ich habe da letztens auch mal geguckt. Also es gibt da sehr viele tolle Kurse im technischen Bereich, ne? Auch was WordPress angeht oder auch Podcasts oder auch Programmieren lernen. Das finde ich eigentlich schon cool. Ne? Also dass man da auch für relativ überschaubares Budget halt auch sich Wissen aneignen kann. Ne? Das finde ich auch immer.
Ja. Total gut. Und als war es noch in München die VHS, das wird aber hier wahrscheinlich genauso sein. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Bandbreite auch dann ja abzudecken. Und die Leute trotz dieser Vielseitigkeit oder diesen vielen Ansätzen raus einfach am Ende alle zufrieden nach Hause gehen und eben nicht sagen, boah, das war jetzt aber viel zu viel oder das wusste ich schon alles, was der da erzählt hat. Es ist dann immer so die Challenge, aber man lernt auch als Dozent eben total viel durch diese Bandbreite. Und ja, wie gesagt, es macht auch Spaß einfach.
Und braucht man da eigentlich besondere Skills, wenn man da jetzt irgendwie anfangen möchte als WordPress-Lehrer, sage ich mal so in Anführungszeichen, an der VHS? Oder kann man sich da einfach bewerben und sagen, ja, ich kenne mich gut aus mit WordPress und los geht's? Oder?
Ich weiß nicht, ob die jetzt da, also in Hamburg weiß ich es nicht, weil da habe ich mich jetzt nicht mehr drum gekümmert. Man braucht halt, das war ja nicht mein erster Kunde, ich hatte schon viele Seminare und so als Freiberufler gemacht und hatte da ja Kundenfeedback und dementsprechend Referenzen. Ich habe einen Ausbilderschein gemacht mal, der an manchen von diesen Bildungseinrichtungen gern gesehen wird. Das ist so ein IHK-Zertifikat, mit dem ich halt ausbilden darf. Und man muss halt irgendwie nachweisen, dass man da auch Ahnung hat. Weil sonst könnte ich hingehen und sagen, ich mache jetzt einen Kurs zum Thema, weiß ich nicht, Typo 3, wobei ich das gar nicht kann, aber die prüfen das schon irgendwie an den Referenzen oder so. Und spätestens nach dem ersten Kurs, also ich glaube, das war bei der VHS, war es glaube ich auch so, dass beim ersten Mal einer dabei ist von denen, wo die halt gucken, ist der nett und geht der gut um mit den Leuten und weiß der ein bisschen was, dass man da jetzt nicht so als Neuling einsteigt. Und spätestens nach dem ersten Kurs kriegen die ja auch das Feedback mit. Also man muss dann immer so Fragebögen austeilen am Ende, wo die Leute halt beschreiben, entspricht es den Erwartungen, war das gut vermittelt und diese ganzen Fragen. Und wenn das alles nicht so gut ist, dann wird man halt nicht mehr eingesetzt. Also da haben die ja sofort die Kontrolle nach der ersten Stunde schon oder nach dem ersten Tag schon.
Ja klar, ist ja auch verständlich, ne? Also dass man da so ein bisschen Feedback von den Leuten einholt, sonst kommt ja keiner mehr.
Ja, ich mache das auch immer für mich, weil ich auch das gerne dann, also gerade bei den Firmenkunden hole ich mir das immer ein und sage, hier kannst du mir ein Feedback schreiben, als PDF mit Logo vielleicht. Und das machen ganz viele auch und das ist natürlich total toll, weil das kann ich dann auf der Website einbinden und das klingt nochmal, wenn es ein PDF ist, nochmal glaubwürdiger, als wenn ich nur hinschreibe, Lisa Müller war zufrieden, weil das halt dann dieses Logo und die Unterschrift hat.
Ja, klar. So, unsere beliebte Frage hier auch noch immer mal, weil wir auch mal das Thema Podcast behandeln. Du kannst ja auch mal sagen, also wenn du halt irgendwelche Podcast-Tipps oder so hast, finde ich auch immer sehr interessant, was du gerne hörst oder hörst du überhaupt Podcasts?
Das ist bei mir immer so eine Phase. Manchmal habe ich so Phasen, da höre ich total viel Podcasts. Zum Beispiel hatte ich eine Phase, da habe ich ganz viel, wie hieß der jetzt, von Christian Drosten, diesen Corona-Podcast gehört, bis es mir einfach zu viel wurde und ich sagte, ich will jetzt auch mal, ja. Mal ein bisschen nicht so viel mitkriegen.
Das stimmt, am Anfang war das halt irgendwie ganz was Neues. Ne? Da dachte man, oh ja, man muss halt irgendwie so ein paar Infos über das Thema Corona bekommen und das war damals ja schon relativ interessant, ne? Weil man ja noch nie irgendwie so viel über Viren halt erfahren hat. Fand ich auch schon ganz interessant. Aber nach 2-3 Folgen dachte ich, ja, okay, jetzt reicht es auch. Ich möchte jetzt nicht irgendwie Virologie studieren.
Genau. Und dann war es ja so eine Phase, wo ich habe dann wirklich ein bisschen viele Medien konsumiert und irgendwann dachte ich, kam ich gar nicht mehr raus aus dem, ist ja alles furchtbar. und habe dann mal ganz bewusst alles gelassen und diesen Podcast nicht mehr gehört und auch nicht mehr im Spiegel gelesen die ganze Zeit. Und es hat mir dann einfach auch geholfen, mal ein bisschen das Thema aus dem Kopf zumindest mal temporär rauszukriegen. Sonst höre ich zum Beispiel, also total lustiger Podcast ist 1000 erste Dates. Das ist, also das kann man sich jetzt mal so anhören, das ist wie so eine Sitcom halt als Podcast. Da erzählen Menschen von ihren schrägsten Date-Erfahrungen. Und die sind teilweise wirklich sehr, sehr lustig. Ich mag den Podcast besser so, vom Leon Winscheid, der ist Psychologe und der spricht, da erzählen auch, das ist immer so eine Stunde ungefähr, da erzählen die Gäste von ziemlich extremen Sachen oft, zum Beispiel einer hat mal erzählt von Zwangsgedanken, einer hat erzählt von Suizidgedanken in der Kindheit, also sehr emotional. Und der Leon Winscheid, der erklärt dann auch immer, also der führt da sehr gut durch die Themen, die teilweise schwer sind. Und der erklärt dann aber auch immer die medizinische oder die psychologische Situation, warum das denn sein kann, dass man das hatte und so. Eine Folge war auch ganz toll, da hat einer erzählt, die war als Ersthelferin auf der Love Parade, die war als Privatperson auf der Love Parade, als Gast wollte einfach feiern und dann ist ja dieses Unglück passiert und sie ist dann plötzlich von dem Modus der Gästin zum Modus der Ersthelferin gewechselt und hat halt ganz viele Menschen versorgt und da geholfen und da hat er auch dann erklärt, warum sowas funktioniert. Und das sind tatsächlich Themen, die jetzt nicht so ganz Larifari-Feierabend sind, aber halt spannend und einfach gut gemacht. Sowas schätze ich schon auch. Und Lager der Nationen, kennst du es vielleicht? Finde ich auch sehr gut. Da sprechen zwei Journalisten immer über Sachen, die passiert sind in der letzten Woche.
Ja, danke schon mal auf jeden Fall für deine Einblicke. Also wir werden auch die ganzen Sachen auch nochmal verlinken. Und dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne. Danke für deine Zeit.
Das war die 5. Folge des WordPod.de Podcasts. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Wie immer, schreibt uns gerne, wenn ihr Tipps habt und Fragen zu den Themen WordPress und Podcast. Und dann können wir in Zukunft dann auch gerne drauf eingehen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.